Die Botschaft heute, wie könnte es anders sein? Auferstanden. Schon wieder Ostern. Und jeder Prediger überlegt sich, was kann er denn zu Ostern predigen? Er hat nicht viel Auswahl. Es geht um die Auferstehung und das ist auch heute nicht anders. Aber die Frage, wir haben schon so viele Ostern erlebt, ich zumindest. Was begeistert uns noch wirklich an Ostern? Sind wir von der Auferstehung noch wirklich so ergriffen und begeistert? Oder ist es mal wieder Ostern, wir haben mal wieder ein paar freie Tage? Ich habe so überlegt, wenn heute in den Nachrichten gekommen wäre, dass der Ukraine-Krieg zu Ende gewesen wäre, ich glaube, wir wären mehr begeistert davon als von der Auferstehung. Genau, leider. Leider. Aber das macht so ein bisschen deutlich, wie wir mit Ostern umgehen, was wir so, ja, das ist ein Fest, das kennen wir. Wir kennen auch jede Predigt darüber. Wir haben schon wir haben schon ganz viel darüber gehört. Es ist nichts Neues. Wir kennen das alles aus der Bibel, was geschehen ist. Und trotz alledem, ich glaube, dass wir uns oftmals nicht über die gewaltigen Auswirkungen der Auferstehung bewusst sind. Was bedeutet eigentlich, was steckt da eigentlich alles drin? Was hat Jesus für uns vollbracht? Und ich möchte, dass wir heute Morgen mal nicht nur hören auf das, was wir sowieso kennen, sondern mit dem Herzen hören, unseren Geist aufmachen und mal ein bisschen tiefer hören. Gut. Sein Tod hat das Universum erschüttert. Das glaube ich. Und wir können die Auferstehung nicht ohne seinen Tod betrachten. Die Auferstehung wäre nichts wert, wenn er vorher nicht gestorben wäre. Deswegen gucken wir uns das an, Matthäus 27, die Verse 50 bis 53. Ich nehme nur einen ganz kleinen Teil. Jesus aber schrie nochmals mit lauter Stimme und gab den Geist auf. Und siehe, der Vorhang des Tempels riss von oben bis unten entzwei und die Erde erbebte und die Felsen spalteten sich. Und die Gräber öffneten sich und viele Leiber der entschlafenen Heiligen wurden auferweckt und gingen aus den Gräbern hervor nach seiner Auferstehung und kamen in die heilige Stadt und erschienen viele. Dieser Schrei von Jesus muss das Herz des Vaters zerrissen haben. Sein Sohn, sein einziger Sohn hängt am Kreuz, ist gekreuzigt von den Menschen, die er mit seinem Vater zusammen erschaffen hat, als Krone der Schöpfung, als das Gegenüber, was sie geliebt haben, von Herzen geliebt haben. Und diese Menschen haben seinen Sohn ans Kreuz genagelt. Und als dieser, sein geliebter Sohn, stirbt und schreit, muss das Herz des Vaters zerrissen sein. Aber die Reaktion, ich weiß nicht, wie ich reagiert hätte, wenn mein Sohn umgebracht worden wäre, wie ich auf die Mörder reagiert hätte. Wir hören oder wir lesen überhaupt nichts davon, dass Gott böse ist, dass er Rache üben will, dass er zornig ist. Überhaupt nicht. Was passiert? Was ist die Reaktion Gottes auf den Tod von Jesus? Wunder. Wunder passieren. Das, was ich gerade eben gelesen habe. Der Tod Jesu setzt himmlische Kräfte frei. Wir haben das so häufig nicht im Blick, was da geschehen ist. Und es ist ja auch so wirklich knapp beschrieben. Allein, dass der Vorhang des Tempels zerreißt, wir kennen die Bedeutung dieses Vorhangs, der Vorhang hat das Allerheiligste vom Heiligen getrennt. Das heißt, bis zum Heiligen durften diejenigen, die Gott geglaubt haben, die mit ihm unterwegs waren, bis zum Heiligen durften sie gehen. Aber dahinter war das Allerheiligste, das heißt, dort war die Gegenwart Gottes. Und ins Allerheiligste durfte der Hohepriester nur einmal im Jahr hineingehen. Und er musste immer damit rechnen, wenn er irgendwo eine Schuld übersehen hatte und ihm nicht vergeben war, dann ist er gestorben, sofort in der Gegenwart Gottes. Das heißt, es war gefährlich, in die Gegenwart Gottes zu kommen. Und dieser Vorhang aus vielen Schichten Stoff gewebt, riesig hoch, der trennte das Allerheiligste vom Heiligen, damit da nicht aus Versehen mal jemand reinging. Aber dieser Vorhang zerreißt von oben bis unten. Unmöglich, dass ein Mensch das schaffen könnte, solch einen Vorhang zu zerreißen. Und die Symbolik, die dahinter ist, der Weg ist frei zu Gott. Wir können direkt in die Gegenwart Gottes kommen, weil Jesus gestorben ist. Symbolisch und ein übernatürliches Wunder, was kein Mensch hätte jemals machen können. Vor allen Dingen von oben nach unten. Wir Menschen hätten von unten angefangen, weil das ist uns näher. Da oben wären wir gar nicht rangekommen. Von oben nach unten. Die Erde erbebte. Ich habe so, heute Morgen hatte ich so überlegt, heutzutage, wenn das heute passiert, das ist ja vor 2000 Jahren passiert, da gab es noch nicht die Kommunikation wie heute, da gab es noch nicht die Nachrichten, da gäbe es noch keine Erdbebensensoren und sonst irgendwas. Ich weiß nicht, wenn das heute passiert wäre, ich wüsste nicht, ob dieses Erdbeben wirklich nur in Jerusalem passiert ist. Ich kann mir vorstellen, dass die ganze Welt gebebt hat, weil das ist seine Schöpfung. Die Erde ist von Jesus gemacht. Und wenn der Schöpfer dieser Erde stirbt, dann schüttelt sich die Erde, sie bebt. Sie erleidet den Schmerz. Und ich glaube, genau das soll das ausdrücken. Die Erde bebte. Das war der Schmerz, den die Erde durchzuckt hat. Und Felsen spalteten sich. Ich habe Mittwoch habe ich mal versucht, Beton zu spalten, kaputt zu machen. Was für eine Arbeit. Felsen spalten? Fast unmöglich. Ohne Dynamit oder sonst irgendwas für Menschen nicht möglich. Aber Gottes Kraft, übernatürliche Kraft, lässt Felsen splittern, spalten. Und noch viel eindrücklicher, die Gräber gehen auf und die Toten, die mit Jesus gegangen sind, die mit Gott gegangen sind, die gläubig waren, das heißt, die unterwegs waren, so gut wie sie konnten mit Gott, die aber schon gestorben waren, sie werden wach. Ich weiß, wenn wir von Gräbern reden hier, wir haben immer diese Vorstellung, Grube in die Erde und dann kommt der Sarg da rein und wird zugeschüttet wieder mit Erde. In Israel sind die Gräber anders. In Israel ist das in Felsen gehauene Kammern. Und da sind wie Bänke reingemeißelt. Und dort werden die Särge abgelegt. Das heißt, da wird nichts zugeschüttet, aber die Kammern werden nachher mit einem großen Stein verschlossen. So, das heißt, sie sind nicht unter Erde abgeschlossen. Das heißt, wenn sie auferstehen, dann können sie sich dort bewegen. Aber sie mussten noch warten. Ich finde das interessant. Es ist mir vorher nie aufgefallen. Ich kenne diese Stelle schon ganz lange. Ja, dass die Toten auferstanden sind bei dem Tod Jesu. Aber sie sind erst rausgekommen, nachdem Jesus auferstanden ist. Die mussten noch warten in den Kammern. Ich weiß gar nicht, was das für ein Gefühl ist. Wenn du von den Toten auferstehst, aber wenn du lebendig bist in diesem dunklen Loch, naja, ganz dunkel war es ja nicht, die Steine waren ja weggerollt. Wenn du da sitzt und weißt nicht, was du tun sollst, sie mussten ja noch warten. Jesus ist nicht sofort auferstanden. Er ist erst ins Grab gelegt worden, er ist erst gesalbt worden. Und dann, wir wissen gar nicht genau wann, es war keiner dabei außer den Engeln, wann Jesus auferstanden ist. Aber so lange mussten sie noch warten und dann sind sie nach Jerusalem gegangen und viele haben es gesehen. Es war nicht verborgen. Es war ein Wunder. Das war das Zeichen Gottes. Das hat der Tod Jesu ausgelöst. Der Tod hat keine Macht mehr. Der Tod hat keine Macht mehr. Und die Toten stehen wieder auf. Das war das Zeichen, das war das sichtbare Zeichen, was durch den Tod Jesu geschehen ist. Welche fantastische Reaktion. Auch die Reaktion des Vaters. Wir sehen seine Liebe da drin. Er hätte ja auch sagen können, diese bösen Menschen, jetzt vernichte ich sie wirklich alle. Aber das war ja gar nicht sein Sinn. Warum ist Jesus gestorben? Damit er uns rettet. Damit er uns erlöst. Das war der Grund. Und darum auch diese Reaktion, darum, dass der Vorhang zerreißt, ja, die Felsen spalten, die Toten auferstehen, eine fantastische Reaktion, übernatürliche Wirkung über das, was Jesus getan hat. So, der Weg zu Gott ist frei, die Erde ist vom vom Fluch befreit, vom Fluch, dass jeder sterben muss. Und der Tod ist überwunden. Aber kann man das denn glauben? Kann man das glauben? Eigentlich ist das nicht zu fassen. Ich weiß, wir kennen das, aber wenn wir da heute vorstehen würden, wenn das heute geschehen würde, könnten wir das glauben? Würden wir das nicht in Frage stellen? Ist das nicht fake? Ist das nicht irgendwie gemacht? Ich sage euch mal eins. Wir glauben nur das, was wir auch glauben wollen. Wir glauben nur das, was wir glauben wollen. Guckt euch die Nachrichten im Ukraine-Krieg an. Wir glauben nur das, was wir glauben wollen. Die Russen wollen glauben, dass das kein Krieg ist. Und sie glauben das. Überlegt das mal. Wir glauben nur das, was wir glauben wollen. Wie oft höre ich, das kann ich nicht glauben? Und manchmal lassen wir uns erst überzeugen, wenn wir es sehen, wenn wir es mit unseren natürlichen Sinnen wahrnehmen, wenn wir es anfassen können. Und das ging den Nachfolgern von Jesus, die mit ihm unterwegs waren, die Jesus kannten und die gehört hatten, was Jesus sagt darüber, denen ging das nicht anders. Jesus hatte seinen Tod vorher angekündigt. Und er hatte ihnen auch gesagt, ich werde nicht im Grab bleiben, ich werde auferstehen. Das hat er ihnen vorher ein paar Mal gesagt. Und trotzdem, wir lesen mal, was passiert. Matthäus 28, 1-10. Nach dem Sabbat aber, als der erste Tag der Woche anbrach, kam Maria Magdalena und die andere Maria, um das Grab zu besehen. Und siehe, es geschah ein großes Erdbeben, schon wieder, denn ein Engel des Herrn stieg vom Himmel herab, trat herzu, wälzte den Stein von dem Eingang hinweg und setzte sich darauf. Sein Aussehen war wie der Blitz und sein Gewand weiß wie Schnee. Vor seinem furchtbaren Anblick aber erbebten die Wächter und wurden wie tot. Der Engel aber wandte sich zu den Frauen und sprach, fürchtet euch nicht. Ich weiß wohl, dass ihr Jesus, den Gekreuzigten, sucht. Er ist nicht hier. Er ist auferstanden, wie er gesagt hat. Kommt her, seht den Ort, wo der Herr gelegen hat. Und geht schnell hin und sagt seinen Jüngern, dass er aus den Toten auferstanden ist. Und siehe, er geht euch voran nach Galiläa, und dort werdet ihr ihn sehen. Siehe, ich habe es euch gesagt. Und sie gingen schnell zum Grab hinaus mit Furcht und mit großer Freude und liefen, um es seinen Jüngern zu verkündigen. Und als sie gingen, um es seinen Jüngern zu verkündigen, siehe, da begegnete ihnen Jesus und sprach, seid gegrüßt. Sie aber traten herzu und umfassten seine Füße und beteten ihn an. Da sprach Jesus zu ihnen, fürchtet euch nicht, geht hin, verkündet meinen Brüdern, dass sie nach Galiläa gehen sollen und dort werden sie mich sehen. Jesus ist wahrhaftig auferstanden. Aber es hat kaum einer mitgekriegt. Wie er aufgestanden ist, hat gar keiner mitgekriegt, war keiner bei. Die Wächter haben es nicht mitgekriegt, die davor saßen, die eigentlich darauf aufpassen sollten, dass er auf keinen Fall irgendwie geklaut wird. Das hat keiner mitgekriegt. Selbst das Grab war noch zu, wie wir hier gerade gelesen haben. Das hat keiner mitgekriegt. Es war weg. Auferstanden. Und die Frauen konnten es nicht fassen. Und ich habe jetzt diese Stellen nicht alle, werde ich auch nicht alle vorlesen, aber wir lesen an vielen Stellen, auch die Jünger konnten es nicht glauben. Sie haben es nicht geglaubt, sie haben es nicht gefasst. Und auch den Frauen hier musste Jesus sich offenbaren, damit sie es fassen können. Es reichte nicht, und Jesus war da sehr gnädig, auch mit den Frauen, es reichte nicht, dass der Engel das sagt. Wir haben gelesen, wie dieser Engel aufgetreten ist. Ich glaube, wenn wir so einem Engel begegnen würden, wir würden auch Furcht kriegen. Wir würden Angst kriegen, weil sowas haben wir noch nie gesehen. Ich weiß nicht, wer hat schon von euch mal einen Engel gesehen? Ute hat schon mal einen Engel gesehen. Und? Groß und leuchtend. Beeindruckend, ne? Nicht einfach mal so, ich könnte ja ein Engel sein. Nein, das Alleine vom Wesen her wird man merken, dass das nicht einfach ein verkleideter Mensch ist. Ja, das ist ein göttliches Wesen. Und das wird uns beeindrucken. So, und das hat auch die Frauen beeindruckt. Also wenn die was sagen, dann kann man das glauben. Das ist ein Bote Gottes. Aber sie konnten es nicht fassen. Erst als Jesus ihnen begegnet ist, da konnten sie es fassen. Da konnten sie ihn anfassen. Und da haben sie geglaubt, Jesus ist wahrhaftig auferstanden. Worauf stützt sich unser Glaube? Wir sind nun mal die Spätgeborenen, die viel, viel später Geborenen. Jesus ist nicht mehr hier. Jesus ist nicht mehr anfassbar. Er ist wieder im Himmel. Worauf stützt sich unser Glaube? Auf das, was wir lesen, oder? Wir können die Erfahrung der Jünger nicht mehr machen. Wir können nur glauben, das, was im Wort Gottes geschrieben ist. Und das ist eine Entscheidung. Wollen wir glauben, was dort geschrieben ist? Ihr wisst, dass es auch damals schon diese Fake News gab. Ja, damals hieß das noch nicht so. Aber diese Lüge ist gestreut worden. Die Jünger haben Jesus aus dem Grab geklaut. Er ist gar nicht auferstanden. Und das hat sich verbreitet, dieses Gerücht. Und viele haben das geglaubt, weil sie es glauben wollten. Die Jünger mussten überzeugt werden von Jesus. Sie mussten überzeugt werden, sie sollten glauben. Und deswegen ist ihnen Jesus erschienen. Wir werden erst dann die Auswirkungen der Auferstehung spüren und in Anspruch nehmen, wenn wir das glauben können. Ohne Glauben werden wir das nicht erleben. Und deswegen ist der Glaube hier ein ganz, ganz entscheidender Punkt. Ich will das mal so beschreiben. Jesus hat durch seinen Tod und die Auferstehung die Tür zum Himmel aufgemacht. Wir können zu Gott kommen und die himmlischen Segnungen abholen, die im Himmel für uns auf uns warten. Also die Tür ist auf. Aber solange wir daran zweifeln, dass die Tür wirklich auf ist, werden wir auch nicht durchgehen. Dann werden wir davor stehen bleiben und sagen, ja, es ist ja schön, was da steht, aber wir werden es nicht in Anspruch nehmen. Oder wenn wir daran zweifeln, dass das wirklich für uns ist, ja, wir glauben, dass die Tür auf ist, dass Jesus den Weg freigemacht hat, aber die ganze Herrlichkeit, die da im Himmel auf uns war, das gehört doch nicht uns. Nicht uns erbarmungswürdigen Sündern. Manchmal denken wir so. Jesus hat den Weg freigemacht und hat uns das alles geschenkt, damit wir durchgehen und das in Anspruch nehmen, uns daran freuen. Und wenn wir davor stehen bleiben und sagen, ich kann das nicht glauben, ja. Wir kriegen Geschenke und packen sie nicht aus. Hast du schon mal ein Geschenk gekriegt, was du nicht ausgepackt hast? Passiert am selten, ne? Wir sind doch gespannt, was da drin ist. Im Grunde genommen liegt es daran, ob wir glauben, dass Gott vertrauenswürdig ist. Dass das, was Gott uns gesagt hat in seinem Wort, ob wir das glauben können. Ob das wahr ist. Oder müssen wir es erst sehen? Können wir Gott glauben, dass er gut ist, dass er vertrauenswürdig ist, dass er uns Gutes gibt? Das ist die Frage. Und das ist eine Frage des Glaubens. Wollen wir das glauben? Das geht nicht. Wir können nicht einfach so sagen, ja, wie soll ich das sagen? Das kommt nicht von selbst. Ich muss eine Entscheidung treffen. Vertrauen wird erst entstehen, wenn ich es wage, dem anderen zu vertrauen. Das ist bei Menschen nicht anders. Ich lerne jemanden zu vertrauen, wenn ich auf ihn zugehe, wenn ich das Wagnis eingehe, auch enttäuscht zu werden. Aber wenn er mich nicht enttäuscht, dann wächst das Vertrauen und wird tiefer. Und so genau so ist es mit Gott auch. Wir gehen auf ihn zu, wir vertrauen ihm, wir geben ihm Vertrauensvorschuss. Und Gott wird unser Vertrauen, unser Wagnis, auf ihn zuzugehen, niemals enttäuschen. Er wird immer uns begegnen in Liebe. Die Auferstehung von Jesus ist keine öffentliche Sensation geworden. Der Tod, ja. Ich habe eben gerade die Zeichen gelesen, die jeder miterlebt hat. Dass es in Jerusalem gebebt hat, die Erde, hat jeder miterlebt. Und viele, viele haben die auferstandenen Toten gesehen. Die kannten sie und sie wussten, dass die gestorben sind. Viele haben diese Zeichen gesehen. Die Auferstehung ist im kleinsten Kreis. Das heißt, die Auferstehung selber, habe ich schon ein paar Mal gesagt, ist nie, hat keiner gesehen, aber das Jesus gesehen, das hat er nur seinen engsten Vertrauten, die ihm wirklich folgen, offenbart. Während an dem Tod die ganze Welt teilhatte, zumindest die, die da in dem Bereich gelebt haben, geht der eigentliche Triumph. Der eigentliche Triumph ist ja die Auferstehung. Weil die hat alles, was er mit dem Tod getan hat, im Grunde genommen erst in Kraft gesetzt. Ja, dass der Tod besiegt ist, wenn Jesus im Grab geblieben wäre, dann wäre das ein schlechtes Zeugnis dafür, dass die Auferstehung bzw. das ewiges Leben möglich ist, wenn Jesus selber nicht mehr auferstanden ist. Also er hat im Grunde genommen das Ganze dadurch erst in Kraft gesetzt, die Auferstehung, dieser Triumph, der ist nur ganz, ganz wenigen vorbehalten. Aber die Auswirkungen seiner Auferstehung sind viel bedeutender als die seines Todes. Die Auferstehung besiegelt den Triumph über Satan. Dass Satans Herrschaft gebrochen ist. Dass er keine Macht mehr hat. Ihr seid so still. Das ist mit die größte Nachricht. Die ganze Welt leidet unter der Herrschaft Satans. Das Böse, was wir in dieser Welt sehen, ist Satans Werk. Auch wenn die Verantwortung für das Böse immer noch die Menschen tragen. Und trotzdem, es ist Satans Werk. Er führt uns in Sünde. Er verführt uns. Er schenkt Gewalt, Hass und all das, was daraus folgt. Das ist ein Werk Satans und die ganze Welt, auch die ganze Umweltzerstörung, alles, was wir kaputt machen, letztendlich ist das ein Werk Satans, zu dem er uns verführt hat. Die ganze Erde ächzt und leidet unter der Herrschaft Satans. Aber Jesus hat die Herrschaft Satans beendet durch seine Auferstehung. Das ist ein Siegesruf über die ganze Welt. Nur es ist noch nicht vollendet. Dessen sind wir uns bewusst. Aber er hat seine Herrschaft angetreten, und zwar bei allen, die ihm glauben, die der Auferstehung glauben. Dort kann Jesus wirken. So, die Herrschaft Satans ist zu Ende. Die Herrschaft des Todes ist gebrochen. Wie viele Menschen haben Angst vorm Tod? Junge Menschen weniger, aber je älter man wird, desto eher kommt man an den Punkt, dass man sich darüber Gedanken machen muss. Wie viele Menschen haben Angst vor dem Tod? Jesus hat uns die Angst genommen, weil er sagt, der Tod ist nicht das Ende. Es gibt dieses ewige Leben. Wer an mich glaubt, wird ewig leben, selbst wenn er stirbt. Das ist durch seine Auferstehung besiegelt. Und wir können das glauben, wir dürfen das glauben. Krankheit gehört nicht mehr zu unserem Leben. Jesus hatte am Kreuz alle Krankheit getragen. Auch das gehört zu einem Geschenk. Die Auferstehung, Jesus ist gesund gewesen. Man konnte die Nägelmale immer noch sehen, aber er war gesund, kerngesund. Die offenen Wunden durch die Peitschenhiebe sind geschlossen gewesen. Die Krankheit war nicht mehr an ihm. Die ganzen Verletzungen, die ganzen Wunden waren nicht mehr da. Krankheit ist besiegelt durch Jesus Christus. Und auch die Lüge, das Werkzeug, durch das der Satan herrscht, auch die Lüge ist aufgedeckt. Die Wahrheit ist wieder auferstanden und wer Jesus glaubt, der kennt die Wahrheit und kann die Lüge von Wahrheit unterscheiden. Ein ganz, ganz wichtiges Kriterium in unserer Zeit, die Lüge von der Wahrheit zu unterscheiden. Und Jesus hat uns die Wahrheit gesagt, er hat uns die Wahrheit, wenn wir sie glauben wollen. Manche Leute wollen lieber der Lüge glauben. So, wenn wir der Lüge glauben wollen, dann sind wir immer noch unter der Herrschaft Satans. Aber wenn wir Jesus glauben wollen, dann sind wir nicht mehr unter seiner Macht. Der Teufel hat keine Macht mehr über uns, wenn wir der Lüge nicht glauben, sondern wenn wir Jesus glauben. Wir haben uns frei gemacht von seiner Herrschaft. Und dann hat er uns, wenn wir ihm folgen, wenn wir uns ihm anvertrauen, dann gibt er uns einen neuen Geist. Und er füllt uns mit seinem Heiligen Geist. Er gibt uns übernatürliche Gaben. Warum? Warum? Damit deutlich wird, er ist auferstanden. Es wird sichtbar durch die Frucht, die dadurch entsteht. Die, die ihm folgen, sind anders als die, die Satan folgen. Und das wird offenbar in seinen Jüngern, in denen, die ihm folgen, die Ja gesagt haben und sagen, ja, Jesus, du sollst in meinem Leben regieren. Dort herrscht der Geist, dort herrscht Heiliger Geist. So, aber das werden wir nur in Anspruch nehmen. Ich komme wieder zurück. Jesus hat die Tür dafür aufgemacht, auch die Erfüllung mit dem Heiligen Geist. Aber wir müssen es in Anspruch nehmen. Er wird nicht einfach über uns kommen. Er wird uns das nicht überstülpen, sondern wir dürfen uns danach ausstrecken und dann dürfen wir es in Empfang nehmen. Und wenn wir das nicht tun, dann empfangen wir es nicht. Ganz einfach. So, darauf kommt es an. Wollen wir glauben, was Gott uns geschenkt hat? Wollen wir glauben, was Jesus in der Auferstehung uns gegeben hat? Auch an übernatürlichen Dingen? Dann lass uns loslaufen und sagen, Jesus, gib. Gib, ich will. Ich möchte. Ich möchte dir dienen. Ich möchte, dass du sichtbar wirst in dieser Welt. Die Frauen haben sich entschieden, Jesus zu glauben, weil sie Jesus gesehen haben. Weil sie Jesus erkannt haben. Und auch wir können Jesus erkennen. Aber es fällt uns oft genug schwer. Es ging auch den Jüngern so, den anderen Jüngern. Nicht alle haben sofort geglaubt. Und es gibt eine schöne Geschichte, dass die Jünger sich darüber unterhalten. Zwei Jünger unterhalten sich auf dem Weg zum nächsten Dorf darüber, was alles passiert ist in Jerusalem, dass Jesus, ihr Idol, jetzt gestorben ist und gekreuzigt worden ist und jetzt im Grab liegt. Und was soll jetzt werden? Und darüber unterhalten sie sich. Darüber kommen sie ins Gespräch und kommen gar nicht drüber weg. Obwohl sie die Zeichen und Wunder gesehen haben, die bei seinem Tod passiert sind, kommen sie nicht auf die Idee zu glauben, dass das wahr sein könnte, was Jesus gesagt hat, dass er wieder aufersteht. Das kam ihnen gar nicht in den Sinn. Sie haben nur auf die Fakten gesehen. Das, was sie mit ihren Augen gesehen haben und was sie mit ihren Ohren gehört haben. Alles andere war für sie nicht relevant. Sie waren im Natürlichen unterwegs. In dem, was sie kannten. In dem, was ihnen bewusst oder bekannt war. Das Übernatürliche war ihnen noch fremd. Und dann gesellt sich zu diesen beiden ein Dritter hinzu, ein Fremder, den sie nicht kannten. Und er fragt, worüber unterhaltet ihr euch? Und dann erzählen sie ihm, was sie unterhalten. Hast du davon nichts mitgekriegt? Das weiß doch jeder, der hier in Jerusalem war. Und dann sagt der Fremde etwas. Lukas 24, Verse 25 bis 27. Und er sprach zu ihnen, O ihr Unverständigen! Wie ist doch euer Herz träge, zu glauben an alles, was die Propheten gesagt, geredet haben. Musste nicht der Christus dies erleiden und in seine Herrlichkeit eingehen? Und er begann bei Mose und bei allen Propheten und legte ihnen in allen Schriften aus, was sich auf ihn bezieht. Was sagt er im Grunde genommen? Verlasst euch nicht alleine auf eure Sinne, auf euer natürliches Wahrnehmen, auf das, was ihr kennt, auf die sichtbaren Tatsachen, sondern fangt an, die geistlichen Wahrheiten mit hineinzubeziehen. Die geistlichen Wahrheiten anzugehen, die ihr mit den Augen nicht sehen könnt, aber die ihr mit dem Geist empfangen könnt. Ist euer Geist noch träge? Er ist zu träge. Wir haben einen neuen Geist bekommen. Der Alte war träge, ja, der konnte mit Gott nicht mehr kommunizieren, der hat von Gott nichts wahrgenommen. Aber als wir Jesus uns übergeben haben, gesagt, Jesus, komm du in mein Leben hinein, haben wir einen neuen Geist bekommen. Ein Geist, der wahrnehmen kann, was in der übernatürlichen Welt passiert und auch Gottes Reden wahrnehmen kann, die Wahrheit wahrnehmen kann. und auch beurteilen kann. Und das konnten sie noch nicht, das mussten sie lernen. Und Jesus, der Fremde war Jesus, das wissen sie ja, aber die Jünger wussten es noch nicht, die haben es nicht begriffen, auch in dem Moment noch nicht. Sie haben Jesus vor Augen gehabt, haben Jesus reden gehört, aber sie haben es noch immer nicht ergriffen. Ihr Geist war noch träge. Was ist der Geist? Der Geist ist ein Teil unserer Persönlichkeit. Der macht unsere Persönlichkeit aus. Als wir den Geschenk gekriegt haben, als wir uns bekehrt haben, ist er ein Teil unserer Persönlichkeit geworden. Es ist Heiliger Geist, den wir bekommen haben, von Gott, aber es ist ein Teil von uns geworden. Und das macht den Unterschied zur Taufe im Heiligen Geist deutlich. Die Taufe im Heiligen Geist ist eine extra Erfahrung, die wir danach machen, wenn der Heilige Geist als Person uns erfüllt. Er bleibt Heiliger Geist als Person. Er bleibt eigenständig. Er hat einen eigenen Willen, trifft eigene Entscheidungen. Während der Geist in uns, den wir von Gott bekommen haben, das ist unsere Persönlichkeit. Die Erfüllung mit dem Heiligen Geist ist eine ganz andere Erfahrung. So. Aber dieser Geist, den wir als Persönlichkeit bekommen haben, also als Teil unserer Persönlichkeit, der nimmt Gott wahr, der kann geistliche Dinge wahrnehmen. Er kommuniziert mit Gott und er ist mit Gott verbunden. Aber wir müssen lernen, ihn zu gebrauchen. Wir müssen lernen, dass das zur gesamten Wahrnehmung dazugehört. Nicht nur das, was wir sehen und hören, sondern dass die geistliche Welt auch da ist und dass wir sie mit einbeziehen müssen. Und manches von der geistlichen Welt lernen wir nur durch die Bibel. Und dann das wahrzunehmen, ja, es gibt diese geistliche Welt. Wir nehmen das manchmal auch, sage ich mal, im Natürlichen wahr. Wir merken Atmosphäre, wenn die bedrückt ist oder wenn sie fröhlich ist. Das sind so Dinge, die wir nicht fassen können, die wir aber spüren und merken. So, und die Jünger, die waren rein auf ihrer verstandesmäßigen, natürlichen Ebene unterwegs. So wie der Herr das in der Botschaft auch gesagt hat, wir sind im Natürlichen unterwegs. Wir wissen eine ganze Menge, der Kopf ist voll, aber der Geist, da können wir nicht gut mit umgehen. Noch nicht gut genug. So, die Jünger konnten nicht fassen, dass das Jesus ist, der sie da begleitet. Und sie konnten auch nicht fassen, dass das alles geschehen musste, dass Jesus sterben musste. Das hatten sie nicht gerafft. Für sie war das eine riesengroße Niederlage. Sie haben eigentlich gehofft, Jesus würde Israel erretten. Aber sie gingen mit ihm weiter, bis sie irgendwo eingekehrt sind und dann miteinander essen wollten. Und in dem Moment, als Jesus das Brot brach und dankte, da gingen ihnen die Augen auf. Und sie sprachen zueinander, brannte nicht unser Herz in uns, als er mit uns redete auf dem Weg und als er uns die Schriften öffnete. Und sie standen auf in derselben Stunde und kehrten nach Jerusalem zurück und fanden die Elf und ihre Gefährten versammelt. Die sprachen, der Herr ist wahrhaftig auferstanden und er ist dem Simon erschienen. Und sie selbst erzählten, was auf dem Weg geschehen war und wie er von ihnen am Brotbrechen erkannt worden war. Brannte nicht unser Herz. Das Herz, wenn die Bibel vom Herzen spricht, dann meint sie unsere Persönlichkeit, unser Innerstes. Und ich habe eben gesagt, der Geist gehört dazu. Und dieser Geist geriet in Wallung. Brannte nicht unser Herz, als wir ihn reden hörten. Das heißt, wenn wir mit Jesus unterwegs sind, wenn wir mit Jesus reden, dann fängt unser Geist an, lebendig zu werden. Dann fängt er an zu reagieren. Und wie begeistert waren die Jünger, als sie Jesus erkannt haben, dass es Jesus war. Und schon als sie sein Wort hörten, als er es ihnen offenbart hatte, brannte nicht unser Herz. Und da fing an, das Herz lebendig zu werden, nicht mehr träge zu sein, sondern es fing an zu reagieren. Und sie fingen an, den anderen Jüngern davon zu erzählen, wir haben Jesus gesehen. Jesus ist lebendig, er ist wahrhaftig auferstanden. So, was nehmen wir mit unserem Herzen wahr? Können wir glauben, dass Satans Herrschaft vorbei ist? Nehmen wir geistliche Dinge wahr, die um uns herum passieren? Oder ist unser Herz zu träge? Glaubst du wirklich, ich weiß, dass manche durchaus anerkennen, es gibt übernatürliche Dinge in dieser Welt. Aber viele schreiben sie nur Satan zu. Ja, Satan tut übernatürliche Dinge, gar keine Frage. Guck dir die ganze Esoterik an, wie viele übernatürliche Dinge da passieren. Ja, und manch einer meint, das ist nur Satans Werk. Glaubst du wirklich, Jesus überlässt Satan diesen ganzen übernatürlichen Bereich? Wunder und Zeichen in dieser Welt sind nur von Satan. Glaubst du wirklich, Jesus würde das zulassen? Das glaube ich nicht. Jesus ist auferstanden, er hat Satan besiegt. Glaubst du, Jesus duckt sich und sagt, ach, ich habe ja keine Macht gegen Satan. Er ist auferstanden von den Toten. Er hat dem Satan den Kopf zertreten. Er überlässt es nicht Satan, diese übernatürlichen Dinge zu machen. Er mobilisiert seine Jünger und gibt ihnen seinen Heiligen Geist, dass er seine Macht ausüben kann und übernatürlich, dass Gott wirkt. Dass er ein Zeichen setzen kann, nein, nicht Satan macht diese Dinge, ich bin viel, viel mächtiger, ich habe die Herrschaft. Und der Unterschied ist, Satan gebraucht die übernatürlichen Dinge immer zum Schaden von Menschen, wenn Gott sie immer zum Nutzen von Menschen macht. Und daran können wir den Unterschied sehen. Wenn Gott redet, baut er immer auf oder er ermahnt, aber immer zum Guten. Wenn er heilt, dann heilt er wirklich. Wenn Satan heilt, dann verlagert er die Krankheit und macht sie noch kränker und kommt in Abhängigkeit von Satan. Du kommst in Abhängigkeit von Satan. Satan hat immer Böses im Sinn. Er will töten, verführen. Aber Jesus wird immer Gutes für uns vorhaben. Er will dich aufbauen, er will dich heilen, er will dich gesund machen. Er will dir ein glückliches Leben geben. Das ist die Frucht von dem, was er tut. Deswegen habt nicht so viel Angst vor geistlichen Dingen. Auch vor geistlichen, ja, woher kommt Zungenrede? Könnte die nicht vielleicht auch eventuell von Satan kommen? Ja, ich weiß, dass Satan sowas auch seinen Jüngern gibt. Aber ich glaube an Jesus. Ich glaube an den Heiligen Geist. Und wenn ich mich ausstrecke, deiner Heiliger Geist, gib mir was, dann kommt das von Gott. Da kommt Satan gar nicht zwischen. Gott ist viel mächtiger, er lässt das nicht zu. Und trotzdem sollen wir jede Gabe prüfen, das ist gar keine Frage. Wir haben das Wort Gottes und wir können die Frucht erkennen. Wir können nicht immer jedes Ereignis, was geschieht, sofort sagen, woher kommt das. Aber wir können gucken, was hat das für Auswirkungen, was hat das für Frucht. Und wenn es gute Frucht hat, wenn jemand auferbaut wird, wenn er gestärkt wird, dann ist es von Gott, ganz sicher. Sowas macht Satan nicht. So, daran können wir das erkennen. Und das möchte der Herr. Wir sollen es im Übernatürlichen, wir brauchen keine Angst zu haben davor. Wir dürfen uns ihm öffnen. Glaubst du, dass Gott übernatürlich wirkt in dieser Welt? Dass er sich offenbart? Das hat er bei Jesu Tod getan. Und in der Auferstehung noch viel mehr. Und er tut das bei allen seinen Jüngern. Aber ohne Glauben werden wir das nicht erleben. Der Glaube ist der Schlüssel. Und wenn wir sagen, so, wir können das nicht glauben, oder ich will es nicht glauben, wenn wir ganz ehrlich sind, dann wird es nicht geschehen. Dann passt der Schlüssel nicht rein. Ich habe heute Morgen versucht, das West aufzuschließen. Aber der Schlüssel ist abgebrochen. Der hatte vorher schon einen Riss und das erste Stückchen passt nicht mehr rein. Und wisst ihr, was in einem Sicherheitsschloss passiert? Wenn du einen Schlüssel reinsteckst, dann werden alle Hindernisse weggedrückt. Und dann kannst du ihn frei drehen. Wenn der Schlüssel aber nur so kurz ist, wenn mein Glaube nicht reicht, dann kannst du das Schloss nicht drehen. Dann sind zu viele Hindernisse noch da. Wovon kommt der Glaube? Kann ich den Glauben machen? Ich kann mich entscheiden, dass ich glauben will. Und dann kommt der Glaube von Gott. Ich brauche den nicht produzieren. Ich kann auch den Schlüssel nicht nachproduzieren. Der ist abgebrochen, der ist hin. Aber ich kann darum bitten, einen neuen zu machen. So, ich kann Gott bitten, schenk mir Glauben, wenn meiner nicht reicht. Aber ich muss mich entscheiden, dass ich ihn haben will. Ich kriege keinen neuen Schlüssel, wenn ich nicht hierher gehe und sage, ich brauche einen neuen Schlüssel. Und wenn Frau Jahns mir den dann anbietet und sagt, so hier hast du 9 Schlüssel und ich nehme ihn nicht, dann kann ich auch nicht aufschließen. Versteht ihr? Wenn sie ihn mir anbietet, dann muss ich auch den Glauben haben, dass sie ihn mir geben will. Wenn Gott dir etwas anbietet, den Heiligen Geist, übernatürliche Gaben, Gaben der Heilung, Gaben der Zungenrede, Gaben der Geisterunterscheidung, Gaben der Erkenntnis und all das, was wir nicht machen können, was von Gott kommt, dann muss ich das Vertrauen haben, dass Gott mir etwas Gutes gibt und dass es für mich ist. Und dann greife ich zu und nehme das und gebrauche es, weil es gut ist. Ist der Schlüssel gut? Ihr wärt nicht hier, wenn ich jetzt nicht von Klaus einen Schlüssel gekriegt hätte. Wir hätten uns draußen versammeln müssen. Wir wären nicht reingekommen. Wisst ihr, woran oder was ich festgestellt habe? Wir wollen oft genug die Kontrolle über alles behalten. Wir wollen unser Leben kontrollieren. Wir wollen alles, was um uns herum ist, am besten unter Kontrolle haben. Wir geben nicht gerne die Kontrolle ab. Wenn wir auf Gottes Wirken erleben wollen, dann müssen wir die Kontrolle abgeben. Dann müssen wir uns darauf verlassen, dass der Heilige Geist Freiraum hat, das zu tun, was er will. Auch wenn das unsere Vorstellungen und unsere Erfahrungen komplett übersteigt. Und ich glaube, das will er tun. Hast du schon mal einen Toten auferstehen sehen? Es ist nicht in meinem Erfahrungsschatz drin. Ich habe ganz oft davon in der Bibel gelesen. Aber erlebt habe ich das noch nicht. Ich möchte das mal erleben. Ich möchte, dass der Herr übernatürliche Dinge tut. Aber über die habe ich keine Kontrolle. Muss ich das? Oder kann ich dem Herrn vertrauen, dass er wirklich nur es gut mit uns meint, mit mir meint? Wenn ich in Zungen rede, dann weiß ich nicht, was ich rede. Ich habe nicht die Kontrolle darüber. Ich habe die Kontrolle darüber, sie rauszulassen, die Worte. Ja, das habe ich. Aber nicht, was ich rede. Da verlasse ich mich völlig auf den Heiligen Geist, der mir die richtigen Worte gibt, die passenden. Ich habe die Kontrolle verloren. Ich habe die Kontrolle ganz bewusst abgegeben. Nicht verloren, sondern bewusst im Glauben abgegeben. Ich vertraue dir, dass du mir das Richtige gibst. Und dieses Vertrauen ist nötig, um die Kraft der Auferstehung in unser Leben hineinzukriegen. Die geistige Dimension, die er uns zur Verfügung gestellt hat, in Anspruch zu nehmen und zu sagen, Herr, dein Wille geschehe im Himmel wie auf Erden. Es geschieht nur da, wo Glauben da ist. Wo wir das in Anspruch nehmen, weil er wird es nicht von sich aus tun. Er wird manche Dinge, was wir in der Offenbarung lesen, das wird er von sich aus tun, das unabhängig von unserem Glauben. Aber das, was jetzt hier heute geschieht, das tut er in seinen Jüngern, die ihm glauben, die vertrauen, Jesus ist auferstanden, er lebt und er regiert. Und er regiert nur da, wo er Glauben findet. Wo man sagt so, Herr, ich will deine Kraft sehen. Ich will deine Kraft hier auf der Erde sehen. Nächste Woche haben wir Heilungsgottesdienst. Und es hängt an unserem Glauben, was da geschieht. Es hängt nicht an Gott. Jesus ist auferstanden, das bleibt. Jesus macht Kranke gesund, das bleibt. Jesus weckt Tote auf, das bleibt. Aber es wird nur da geschehen, wo Leute glauben, dass das geschieht. Ich will, dass Kranke gesund werden. Du auch? Dann lass uns darum beten, dass der Herr uns Glauben schenkt. Dass unser Herz nicht träge ist, sondern dass unser Herz brennt, so wie bei den Jüngern. Brannte nicht unser Herz. Lass uns zu Jesus gehen und sagen, so Herr, schenk du mir diesen Glauben, dass mein Herz wieder brennt, dass es nicht träge ist. Lass uns ausstrecken nach ihm, damit diese Wunder geschehen. Damit die Auferstehung sichtbar wird und wir begeistert sind von Jesus. Amen.